This is Rock and Roll Radio.
Oh, herzlich willkommen zum Spreeblick-Podcast vom 3. Oktober 2006. Heute wieder mit Holgi aus der Serie Holgi ruft an, hat Holgi angerufen und sich zum Tag der Deutschen Einheit erklären lassen, was eigentlich ein Kulturschock ist. Viel Spaß.
Wolf Wagner ist Professor an der Fachhochschule in Erfurt, Fachbereich Sozialwesen, politische Systeme. Außerdem ist er Buchautor, hat Bücher geschrieben, die sich mit der Deutschen Einheit befassen. Kulturschock Deutschland Revisited ist gerade frisch zur Buchmesse erschienen. Es gab schon zwei andere Kulturschock Deutschland, die sind allerdings vergriffen. Guten Tag, Herr Wagner.
Ach, Herr Klein.
Sie haben drei Bücher geschrieben, die heißen alle drei Kulturschock Deutschland in unterschiedlichen Versionen. Was überhaupt ist ein Kulturschock?
Das ist ein Begriff, der ist in den 60er Jahren entstanden. Ein Herr Oberg hat den geschaffen. Und zwar hat er untersucht, wie ging es den Studierenden, die so ein Jahr lang mal in Austausch gegangen sind, nach Türkei oder in Kongo oder nach Indien oder eben in die USA. Und da hat er einen charakteristischen Verlauf rausgefunden. Und dieser Verlauf, das fasst man zusammen unter Kulturschock, nämlich wenn man in eine ganz fremde Kultur kommt, da kommt man zuerst so in eine Phase der Euphorie, weil man fühlt sich als Held, ja, und endlich ist man da und entdeckt all die Sachen, die man so toll findet. Also es sieht im Wesentlichen das, was man schon weiß und wird davon bestätigt. Dann kommt die zweite Phase, das ist die der Entfremdung. Man stolpert erstmals über, dass die Leute so komisch gucken oder dass man offensichtlich in irgendeinen Fettnapf getreten ist. Da gibt man sich selber noch die Schuld, ist aber schon etwas irritiert. Und dann kommt die Phase des eigentlichen Kulturschocks, und nämlich die Eskalation. Man fängt an, immer mehr solche Dinge zu sehen und entwickelt Heimweh. Denkt, Heimweh heißt ja, dass man die Herkunftskultur oder die, dort, wo man herkommt, verherrlicht. Das ist dann, und dass man umgekehrt das, wo man da jetzt als Fremdes hingekommen ist, dann immer blöder findet. Also dann sagt, ach, die blöden Türken oder die blöden Amis oder was auch immer. Oder typisch. Und dann so Vorurteile aufbaut, bestärkt, das ist dann die Eskalation. Und nach Oberg soll es dann aus der Eskalation rausgehen in eine Form der Annäherung, in der man dann nach und nach merkt, hoppla, das sind ja unterschiedliche Spielregeln. Man lernt die Spielregeln der fremden Kultur auch kennen und ist dann wie in einer fremden Sprache. Zweisprachig ist man sozusagen zweikulturig und dann ist man in der Versöhnung wieder drin. Dann ist man sozusagen hat was dazugelernt. Das ist der Verlauf des Kulturschocks.
Das war jetzt der Kulturschock im Allgemeinen. Sie haben geschrieben Kulturschock Deutschland, also Ihre Bücher heißen so. Teilen wir es doch einfach in die Phasen ein. Wie sah die Phase der Euphorie aus?
Also zuerst mal, warum ich Kulturschock Deutschland dazu gesagt habe, ist, weil meine Beobachtung war, dass es den Bürgerinnen und Bürgern der DDR genauso ging, obwohl sie daheim blieben. Also sie sind ja nicht in ein fremdes Land gegangen, aber ihr ganzes Erleben war so, dass plötzlich alle Institutionen und Regeln von Westdeutschland, die galten für die DDR.
Die ehemals Westdeutschen oder die ehemaligen BRD-Bürger, die haben diesen Kulturschock gar nicht erlebt.
Nee. Bei denen hat sich ja nichts geändert. Außer den Postleitzahlen hat sich in Saarbrücken oder in Tübingen nichts geändert. Mhm. Das sei doch gut. Das sind vielleicht ein paar Touristen aus den neuen Bundesländern irgendwann aufgetaucht. Aber anders als im Zonenrandgebiet in West-Berlin und natürlich im Gebiet der DDR selber, da hat sich alles geändert.
Okay, dann hatten wir die Euphorie. Das war das die Wendezeit.
Das war ja auch am Anfang. Also das nur, ich brauche ja nur das Wort Wahnsinn zu sagen. Wahnsinn. Darin drückt sich die ganze Euphorie aus, die damals geschehen ist. Dann ging das schon wenige Tage später.
Tage.
Tage. Wenige Tage später schon, weiß ich noch, ich war da in West-Berlin, fingen die ersten West-Berliner an rumzuschimpfen, weil die Busse nicht mehr fuhren und weil die U-Bahn im stecken blieb, weil einfach zu viele Menschen drauf fahren wollten. Und da fing die schon leicht an zu meckern.
Und hat da schon die Phase der Entfremdung angefangen,
ja,
würden Sie sagen?
Ja. Wenige Tage nur gebraucht. Weil, also insbesondere die Westberliner, aber auch, wir haben uns ja in Bad Harzburg kennengelernt.
Ja.
Und in Bad Harzburg, das hat 20.000 Einwohner, die hatten am 12., das habe ich da am Bahnhof, da war ein Video, da wurde das gezeigt, am 12. November 89 hatten die über 40.000 Leute aus dem Nachbargebiet da. Das war für die natürlich auch zuerst mal euphorisch, aber dann eine Mordsbelastung. Sie wurden in ihrem Alltag, wurden sie aufgehalten. Sie konnten nicht mehr wie routiniert irgendwie zu ihrer Arbeit fahren oder einkaufen. Die wenigen Supermärkte, die waren ja in Museen verwandelt worden, in denen die Menschen rumgingen und sich anguckten, wie sie, KDW hat keinen D-Mark Umsatz mehr gemacht, weil das ganze Kaufhaus war ein riesiges Museum, durch das die Leute wanderten und sich KDW anguckten. Also das war dann, der Alltag derjenigen, die da waren, ist schwer durcheinander gekommen und das war eine Irritation. Und ich habe auch von vielen Leuten gehört, dass ihnen dann dieses, als sie zuerst rüberkamen, also jetzt von DDR-Bürgern, die kamen dann rüber in den Westen und dann ging die Irritation auch ziemlich schnell los. Also dieses Anstehen um das Begrüßungsgeld und auch so eine gewisse Arroganz dieser Wessis, die zuerst noch einluden zum Sekt und sonst noch was, aber dann auch anfingen, sich ziemlich arrogant zu verhalten. Ich kann mich selber erinnern, also habe ich auch in dem ersten Buch, habe ich das erzählt, wie ich so irritiert war durch diese und gestört war durch diese ewig langen Schlangen, die da in Neukölln, wo ich wohnte, an der Bank immer um 4 Häuserblocks rum standen und mir im Weg waren, dass ich dann richtig arrogant so quasi, ich würde hier nie anstehen, hatte ich auch nicht nötig, weil ich ja Geld hatte, aber ich da so richtig da arrogant drauf losgelaufen bin und da so richtig durchgerannt bin, die mussten zur Seite springen, damit ich sie nicht über den Haufen renne. Und erst als ich es gemacht hatte, dachte ich, was für ein Rindviech bin ich eigentlich, was ist denn jetzt in mich gefahren? Aber das ist das, was man in dieser Phase der Entfremdung und dann der Eskalation hat, dass man anfängt, sich selber nicht mehr zu kennen.
Die Eskalation hält bis heute an. Woran merke ich das?
Ja, Sie sehen das, in Thüringen macht jedes Jahr einen Thüringen-Monitor, in dem repräsentative Befragung über die politische Kultur gemacht wird. Und da kommt immer auch die Frage rein, stimmen Sie folgender Aussage zu, gar nicht, also ein wenig zu, lehne ein wenig ab, lehne voll ab. Und die Aussage ist, Ostdeutsche werden von Westdeutschen wie Menschen zweiter Klasse behandelt. Ist ja eine mächtige Aussage, ist ja ein harter Klopper.
Ja.
Und da steigt von Jahr zu Jahr die Zustimmung, auch bei jungen Menschen. Also bei der Altersgruppe 16 bis 27, das sind ja noch die Jugendlichen, die da gelten. Auch da ist eine steigende Zustimmung. Und das ist nicht anders zu erklären als mit so einem Kulturschockphänomen. Darum kann ich diesen Titel ja weiter behandeln. Also, dass man sich von dem ganzen westdeutschen System abgelehnt fühlt, nicht aufgenommen fühlt, zurückgewiesen fühlt, als ein bisschen doofi dargestellt fühlt, nur anders ist es nicht zu erklären. Es ist natürlich so noch, dass diejenigen unter den Befragten, die auf die Frage, bin ich Deutscher, bin ich Ostdeutscher, bin ich Europäer oder bin ich Thüringer, die darauf ankreuzen, vor allen Dingen Thüringer, die kreuzen auch mit sehr höherer Wahrscheinlichkeit an, dass sie sich als Menschen zweiter Klasse behandelt fühlen.
Wer trägt Schuld daran? Kann man überhaupt jemandem die Schuld daran geben, dass sie sich so fühlen? Also sind die selber schuld, weil sie nicht die Augen aufmachen? Sind die Westdeutschen wirklich schuld, weil sie wirklich arrogant sind?
Na, das habe ich an so kleinen Beispielen durchexerziert. Folgendes, Händeschütteln, das ist das banalste Beispiel. Westdeutschland unterscheidet sich von Ostdeutschland. Ich sage das jetzt mal einfach so, als ob, natürlich ist so, dass Passau viel weiter östlich ist als Erfurt und es absurd ist, von Erfurt als Ostdeutschland zu reden. Trotzdem mache ich das jetzt mal.
Ja, ist ein einfacher ist es.
Ja, ich unterscheide von Westdeutschland und Ostdeutschland unterscheiden sich vor allen Dingen dadurch, dass Westdeutschland amerikanischer geworden ist. Während der Zeit der Mauer ist Westdeutschland stark amerikanisiert worden. Das sieht man an der Sprache, das sieht man an der Musik, an ganz, ganz, ganz vielen Dingen, an der Kleidung. Und Westdeutschland war natürlich immer reicher und ist darum auch mittelständischer geworden. Es kam hinzu, dass nun aus in den 50er Jahren und Anfang der 60er Jahre die Bürgerlichen und Mittelstand und so sind in viel größerem Ausmaß aus der DDR geflüchtet als die Proletarier und so die kleinen Leute, die sind eher geblieben. So dass man zwei Landesteile hat, der eine ist proletarischer und deutscher geblieben und der andere ist mittelständischer und amerikanisch geworden. Mhm. Jetzt treffen die aufeinander. Nun, wie unterscheiden sich Amis und Deutsche? Die Amis, die schütteln nur bei formellen Anlässen die Hand. Nur ein Beispiel. Es gibt eine ganze Reihe von Unterschieden, die man durchdividieren kann. Aber jetzt nehmen wir mal diesen einen kleinen Beispiel. Die Amis schütteln nur bei ganz formellen Angelegenheiten die Hand. Ansonsten sagt man, hi, how are you, how do you do oder was auch immer. Mhm. In Deutschland schüttelt man die Hand jedes Mal, wenn man sich das erste Mal trifft. Das ist etwas, was mir sehr aufgefallen ist, als ich hier nach Erfurt kam. Ja, überall, wenn ich reinkam in eine Sitzung, Sitzung vom Akademischen Senat, da gehen alle rum und schütteln allen die Hand. Dann trifft man jemanden wieder und will dem die Hand geschickt, der nicht, wir haben schon. Und dann abends, wenn man geht, wird auch wieder die Hand geschüttelt.
Und das hält immer genau einen Tag, ne?
Ja. So, und ich bin am Anfang da eben reingelaufen und habe diese Hände, die auf dem Weg waren, ausgestreckt zu werden, überhaupt nicht gesehen, bin an denen vorbeigelaufen. Ich habe sozusagen meiner kulturellen Prägung gefolgt, dass man halt die Hand nicht schüttelt. Und die haben ihrer kulturellen Prägung gefolgt. Die Folge war aber, dass die mich wahrgenommen haben als einen arroganten, unhöflichen Schnösel, der da hoch einen erhobenen Haupt ist und sie ignorierend an ihnen vorbeiläuft und nur so von oben runter sagt, Tach denn. Die sind daraufhin eingeschnappt und waren ziemlich unhöflich und grob zu mir. Und ich dachte, das sind einfach unheimlich grobe Grobjane hier. Was ist los? Ich habe doch denen nichts getan. Das ist, was man Kulturschock nennt. Dass zwei unterschiedliche Normsysteme, also Regeln, wie hat man sich zu verhalten, in ganz banalen Dingen aufeinandertreffen. Und dann entsprechende Missverständnisse entstehen. Also, dass man anfängt zu denken, der beleidigt mich, der will was Besseres sein, will nicht meine Hand schütteln.
Wie kann ich dem vorbeugen? Ich kann ja schlecht den ganzen Tag rumrennen und fragen, entschuldige, ist das jetzt gerade Teil deiner kulturellen Identität, die ich ignoriere?
Nein, das kann man nicht, das passiert einfach. Das ist etwas, was, wo man, Kulturschock in diesem Sinne geschieht eben, wenn man in der interkulturellen Begegnung. Und man tritt in Fettnäpfe und es geht gar nicht anders, und man merkt erst, dass man in einer anderen Kultur ist, wenn man in den Fettnapf drin ist.
Das heißt, Kulturschock ist nichts Schlimmes per se?
Nee, sondern ist auch eine Chance. Man kann ja davon was lernen. Wenn man sich nicht eingräbt in diesen Positionen. Und das ist das, was wir eben bei einer ziemlich großen Anteil der Bevölkerung in Ost und West erleben, dass sie sich gegenseitig eingraben. Etwa zwischen 60% und 80% im Osten wie im Westen meinen, der Hauptvorteil der Vereinigung lag auf der anderen Seite. Wenn sie das in der Ehe, und zwar seit Jahren ist es so, wenn sie das in der Ehe haben, dann würde man von einem Zustand zutiefster Zerrüttung sprechen. Wenn der Mann sagt, von dieser Ehe, da hat eigentlich nur meine Frau was davon, ich nicht. Und umgekehrt, die Frau sagt, also der hat was davon, ich habe hier eigentlich gar nichts profitiert. So, und das haben wir im Ost-West-Verhältnis.
Ist dieses Eingraben zwangsläufig Teil der Eskalation oder ist das ein typisch deutsches Phänomen?
Nö, das haben Sie ja auch, schauen Sie sich mal an, das ist immer mein Superbeispiel.
Immer her damit.
Mein Superbeispiel ist Bayern.
Aha.
Bayern ist 1871 zu Deutschland gekommen.
Mhm.
Und wenn Sie...
Entschuldigung, ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass Bayern zu Deutschland überhaupt gekommen ist.
Ja, sehen Sie. Also das ist, da haben ja. hat man sich auch eingegraben.
Mhm.
Die Bayern reden noch von den Saupreisen und die Restdeutschen, die reden von den, lachen so ein bisschen.
Die Bazis, ne?
Ja, so, also Sie sehen daran, dass so ein Vereinigungsprozess, wenn ein großer Klumpen, wenn das ein kleines Stückchen Land wäre, also wie Saarland, das Saarland, im Saarland sind die zwar auch, sprechen die auch noch von den Reichsdeutschen, aber da, das macht nicht so ein, Problem, weil das relativ leicht dann doch
die Wucht auf die gesamte Gesellschaft nicht so groß.
Ja, aber so ein großer Klopf wie Bayern oder jetzt wie diese, wie die DDR, das integriert sich nicht so schnell, sondern da bilden sich und halten sich jeweils unterschiedliche Identitäten. Schauen Sie mal, der Unterschied zwischen den Franken und den Oberbayern, der ist mindestens so groß wie der zwischen Sachsen und MacPom-Leuten. Und dennoch haben die Bayern und Franken gemeinsam eine Identität gegen die Preisen. Und so entwickelt sich das, was die DDR sich ja immer gewünscht hätte, eine DDR-Identität, entwickelt sich jetzt so nach und nach als eine ostdeutsche Identität.
Also eine Identität gegen die Westdeutschen gegen sozusagen. Das heißt, wir können doch eigentlich davon ausgehen, also ich gehe mal nicht davon aus, dass es irgendwann, dass die Bayern, die werden immer die Bayern bleiben. Das heißt, ich kann genauso davon ausgehen, dass die Ostdeutschen immer die Ostdeutschen bleiben werden. Und damit habe ich gefälligst klarzukommen.
Ja. Es ist ja auch keine Tragödie. Also Nö. Es wird auch wohl eine ganz lange Zeit, so wie die Bayern eine eigene Regionalpartei haben, wird es auch ganz lange Zeit eine eigene Regionalpartei, na, die heißt jetzt die Linke oder so, aber es ist letztlich, solange hier in den neuen Bundesländern ist es eine Regionalpartei, die DS.
Gehen wir mal ein bisschen dichter an die Leute ran. Was unterscheidet die, oder was glaubt der Ossi, wie er selbst ist, und was glaubt der Wessi, wie der Ossi ist? Und umgekehrt.
Na, der Ossi hält sich selber für moralischer, integrer, ehrlicher, direkter, menschlicher.
Mhm.
Und hält den Wessi für einen rücksichtslosen Ausbeutertypen, nur aufs Geld bedacht, oberflächlich, ja, so. Das, es gibt ja auch, ich erlebe das manchmal, man findet es auch in der Literatur, also in Romanen, dass jemand, ein Ostdeutscher nennt einen anderen, der ist ja so wessihaft. Also dies ist auch Ostdeutsche können wessihaft werden. Und wessihaft heißt oberflächlich, egoistisch, rumschwätzend, unzuverlässig, unseriös. Das ist also Angeber.
Ist der Ossi eigentlich nicht aufs Geld bedacht? Ist er doch auch. Also der Ossi, der sich selbst als Ossi sieht und nicht als wessihafter Ossi.
Braucht Geld, aber Geld ist nicht das Wichtigste in der Selbstwahrnehmung.
Mhm.
In der Selbstwahrnehmung.
Wie ist es in der Wahrnehmung des Soziologen?
Es ist so, dass wenn Sie wenig Geld haben, ist Geld einfach auch wichtiger. Also es gibt in der Soziologie diese schöne Bezeichnung von der postmateriellen Wertegesellschaft. Also das in Westdeutschland entwickeln die so, denen geht es nicht mehr so sehr um Geld. Das kann man in soziologischen Befragungen kann man das messen. Da ist dann Umwelt zum Beispiel. Es ist ja so, die Grünen kriegen in den neuen Bundesländern praktisch kein Bein auf dem Boden, weil sie diese postmateriellen Werte, nämlich Umwelt, saubere Umwelt, und sagen, Wachstum ist nicht so wichtig, wir müssen eine saubere Umwelt hinkriegen. Das ist soziologisch gesehen, ist das dann möglich, wenn ich schon alles habe. Da kann ich auch postmateriell werden. Wenn ich aber am Hungertuch knapse, dann ist mir einfach das Materielle sozusagen überlebenswichtig.
Nagt Ostdeutschland am Hungertuch?
Hat etwa ein Drittel weniger Einkommen und die niedrigen Niedriglohngruppen sind in den neuen Bundesländern deutlich stärker besetzt und kriegen auch zum Teil niedrigere Stundenlöhne als in Westdeutschland. Hm. Das hat ja der Wolfgang Engler sehr schön gesagt, Ostdeutschland als Avantgarde. die Gesamtentwicklung hin zu diesen Niedriglohngruppen, also das Aufsplitten der Tarifsicherheit, die es früher gab, und das Unterfüttern und Unterschichten mit solchen Niedriglohngruppen, das ist hat halt zuerst mal in den neuen Bundesländern angefangen.
Das heißt, die Aachener sollten sich mal an den Gedanken gewöhnen, dass sie bald so bezahlt werden wie die Leute in Cottbus.
Ja. Das ist so, und zwar aufgesplittet. Es gibt dann welche, die verdienen wirklich gut, aber es sind eine ziemlich große Gruppe, die dann eben in diese Lohngruppen reingeht. Nun ist es beim Vergleichen immer unheimlich vorsichtig sein, weil das Ausbildungsniveau ist natürlich anders. Die DDR hat weniger Leute in die Hochschule gebracht. Also die Ausbildungsqualität ist ohne weiteres vergleichbar. Aber die Anzahl eines Jahrgangs, der in die Hochschule gekommen ist und damit auch Führungspositionen einnehmen konnte, war in der DDR sehr viel geringer als in Westdeutschland.
In welchem Verhältnis?
Na, so 16% und 26%, also 16% DDR,
gerade mal die Hälfte,
23 bis 26% eines Jahrgangs und steigend in Westdeutschland.
Okay.
Und da ist immer noch ein Unterschied. Also es ist immer noch so, dass der Anteil eines Jahrgangs in den neuen Bundesländern nicht wesentlich, aber doch geringer ist. Und das bedeutet natürlich, dass dann die Einkommensgruppen, je höher die Ausbildung, desto höheres Einkommen kriege ich im Durchschnitt. So dass, wenn ich in der Gesamtbevölkerung ein niedrigeres Ausbildungsniveau habe, muss ich auch mit einem niedrigeren Einkommensniveau rechnen. So dass diese statistische Unterschied von einem Viertel bis ein Drittel niedriges Einkommen zum Teil sich erklärt dadurch, dass ich eben diese Ausbildungsberufe unterschiedlich besetzt habe und eben diejenigen mit niedrigen Qualifikationen stärker besetzt sind. Während es ist so, dass richtig Arme, die sind eher in Westdeutschland, weil da gibt es dann solche, die überhaupt keine Qualifikation haben. Die DDR hat immer dafür gesorgt, dass alle Leute eine Qualifikation hatten. Also die völlig Qualifikationslosen gab es zur DDR-Zeit nicht.
Wie nähern wir uns an, wenn wir in der Kulturschock, also in den Phasen des Kulturschocks bleiben?
Na, ich behaupte ja, dass dies jetzt in dem neuen Buch, vorher habe ich es immer ein bisschen anders gesehen, aber jetzt in dem neuen Buch stelle ich die These auf, dass die wirkliche, die faktische Vereinigung gelungen ist weitgehend und auch funktioniert. Das, also, aber die gefühlte, es gibt ja in der Meteorologie, da sagt man, es gibt gefühlte Kälte, also gemessene Kälte und gefühlte Kälte. So kann man sagen, es gibt hier die gemessene Vereinigung und die gefühlte Vereinigung. Die gemessene Vereinigung ist eigentlich bei den meisten Daten, wenn man sich anguckt, eigentlich ganz gut gelaufen und funktioniert auch im Alltag. Aber die gefühlte Vereinigung, die klappt nicht. Das kann ich auch erklären. Schauen Sie mal an. Wir haben die doppelte Arbeitslosigkeit in den neuen Bundesländern. Wenn Sie jetzt aber in die Statistiken wirklich reingehen und mal gucken, wie viele Menschen von 1000 in Niedersachsen und in Hessen einen Job haben, dann kommen Sie zu dem überraschenden Ergebnis, dass in Thüringen mehr Leute einen Job haben als in Niedersachsen und Thüringen.
Hessen.
Hessen. Entschuldigung. Niedersachsen und Hessen, da haben weniger Leute von 1000 haben einen Job. Und in Thüringen haben mehr, aber weil eben in Thüringen sehr viel mehr Frauen gern eine bezahlte Arbeit hätten und sich darum arbeitslos melden, haben sie die doppelte Arbeitslosigkeit.
Also ich habe eine höhere Beschäftigungsquote und gleichzeitig auch eine höhere Arbeitslosenquote.
Ja.
Dann ist doch eigentlich die Lösung ist doch dann eigentlich, verbiete einfach, dass Frauen sich arbeitslos melden.
Ja, das war ja auch das Programm der ersten Bundesregierung. Die haben gesagt, wir müssen die Frauenerwerbsbereitschaft müssen wir runterkriegen auf westdeutsches Niveau. Und das ist genauso etwas, was den Frauen hier natürlich unglaublich auf den Senkel geht. Warum sollen sie nur, weil damit die Arbeitslosenquoten stimmen, auf den Anspruch verzichten, den sie ja in der DDR immer auch gehabt haben, Arbeit zu haben? Es kommt hinzu, es sind ja so auch harte Dinger. In Deutschland ist traditionell der Männerlohn ein Familienlohn. So war das auch in Westdeutschland.
Ja, so kenne ich es.
Und so war das auch vor vor dem Zweiten Weltkrieg, also im Zweiten Weltkrieg, in den Bundesländern, die dann die DDR gemacht haben. Mhm. Die DDR hat es umgestaltet, auch sehr vernünftig umgestaltet, indem sie gesagt hat, der Familienlohn ist der kombinierte Lohn von Mann und Frau.
Warum haben die das gemacht?
Weil sie natürlich bei der Ausmaß von Flüchtlingen, die sie hatten, mussten sie, um die Gesellschaft überhaupt betreiben zu können, die Frauen dazu bringen zu arbeiten. Aber nicht nur so sozusagen aus Opportunität oder Nützlichkeitserwägung, es ist eine zentrale Aussage des Sozialismus immer gewesen, Gleichberechtigung von Mann und Frau. Mhm. Das bedeutet dann eben auch, dass der Männerlohn nicht mehr der Familienlohn ist, sondern dass, wenn Frau und Mann zusammen die Familie machen, dass dann, also dass jeder von seinem Lohn alleine leben kann, die Familie aber nur von dem kombinierten Lohn leben kann. Das war, hat die DDR hergestellt. Sie haben auch heute noch in den neuen Bundesländern eine viel stärkere Überlappung der Männer- und Fraueneinkommen. Also die Spitzeneinkommen sind immer auch in der DDR von Männern besetzt, mhm, überwiegend. Und die niedrigsten Einkommen auch von Frauen. Aber es gibt eine ganz, ganz große Zone der Überlappung. In Westdeutschland ist diese Zone der Überlappung viel geringer. Und die Extreme, also dass die Männer eben die höheren Einkommen besitzen und die Frauen die niedrigen, ist auch viel ausgeprägter, auch heute noch.
In Westdeutschland hat die Gleichberechtigung dann nicht in diesem Maße stattgefunden wie in der DDR?
Die reale Gleichberechtigung im Sinne der Teilhabe am Erwerbsleben, mhm, ist in Westdeutschland sehr viel geringer, aber da befinden wir uns jetzt auf sehr gefährlichem Territorium. Da können Sie unheimlich Schläge bekommen.
Ja, immer her damit.
Es ist so, dass die Wahrnehmung in Westdeutschland ist, dass die Frauen in Ostdeutschland überhaupt nicht emanzipiert seien. Also ich habe da Streit miterlebt und habe mich dann auch noch eingemischt und habe es unheimlich um die Ohren gekriegt. Also was sie haben, ein Beispiel, Frauenbewegung in Westdeutschland achtet sehr drauf, dass in der Sprache unterschieden wird zwischen Männern und Frauen. Also die Frau, die von sich selber redet von ich bin Lehrer, mhm, oder drei Frauen sagen, das sind wir drei Mann hoch, kommen wir in den Raum rein oder sowas, das ist in der westdeutschen Frauenbewegung undenkbar. Man wird, wenn man da die männliche Form auf eine Frau anwendet, wird man sofort heftig korrigiert. Das ist etwas, was in Ostdeutschland den Frauen unglaublich auf den Geist geht.
Die korrigieren einen heftig und stehen trotzdem am Herd, ne?
Ja, ja. Und das ist so die gegenseitige Wahrnehmung. Da haben sie Kulturschock wirklich pur, mhm, wo eben die Frauen aus der DDR sagen, verdammt nochmal, wir haben unseren Mann gestanden, mhm, während die westdeutschen Frauen im Herd geblieben sind und die Kinder großgezogen haben und geguckt haben, wie es im Golfclub geht. Also jetzt so übertrieben,
ja,
wird die Wahrnehmung, das ist aber in der Eskalation so, dass man dann also auch böse wird gegeneinander. Und umgekehrt eben die Westdeutschen sagen, ja guck mal, die waren zwar im Betrieb, haben sich aber die Doppelausbeutung gefallen lassen, haben den Haus gemacht, haben die zotigen Witze, haben sie über sich ergehen lassen im Betrieb, haben geduldet, dass da diese komischen Sexplakate an der Wand hängen und so weiter. Und das ist doch keine Emanzipation. Und so, da ist dann das ganze Kriegsarsenal ist da schon beieinander.
Aber genau auf dem Schlachtfeld werden wir doch nie dann zusammenkommen, oder?
Da,
also wenn es jetzt um Annäherung geht.
Die Annäherung heißt ja, dass ich die Sichtweise der anderen Seite verstehe und merke, hoppla, da steckt auch ein Stück Emanzipation drin. Also, dass ich mir erlauben kann zu sagen, meine Emanzipation, zum Beispiel mein Mann stehen im Betrieb, die verliere ich nicht, wenn ich gleichzeitig anerkenne, dass es nicht zickig ist, von Frauen in weiblicher Form zu reden. Also so, dass Frauen auch in der Sprache vorkommen. Dass es nicht einfach zickig ist, sondern dass es schon auch was bedeutet. Wenn Frauen also praktisch in der Sprache nicht vorkommen, dann ist es auch so, dass man sehr leicht vergisst. Ich habe zum Beispiel als Rektor der Fachhochschule, an der ich da lehre, habe ich eine Untersuchung über Studierendenzufriedenheit gemacht und völlig vergessen zu gucken, ob da ein Unterschied zwischen Männern und Frauen ist. Weil sozusagen in der Sprache, wenn es in der Sprache nicht da ist, dann merkt man es halt nicht, man vergisst es leicht. So, das heißt dann Verständigung, dass man seine eigene, den Stolz auf die das eigene Erreichte nicht aufgeben muss, wenn man anerkennt, dass die andere Seite auch was hat.
Mhm. Woher kommt eigentlich der Sinneswandel in Ihrem neuen, in Ihrem dritten Buch Kulturschock Deutschland? Also weil Sie sagten, Sie waren in den anderen beiden Büchern anderer Meinung, was die Einheit angeht.
Ja, weil ich sozusagen einen zweiten Blick dran gemacht habe, habe die Statistiken angeguckt. Es ist ja immer so ein Erlebnis, was man da hat. Ich war eingeladen zu dieser Alpha Point Feier, bei der dem Bush, dem George Bush, nicht dem George W., sondern dem George Bush, dem Kohl und dem Gorbatschow ist da irgendein Preis verliehen worden am Point Alpha. Das ist der Punkt an der Grenze zwischen DDR und NATO, der am weitesten in Richtung Westen vorreichte. Und der ist oben auf einem Berg, beinahe an der Bergspitze, so einer groß, und ist strategisch absolut optimal, um von dort aus mit einem Panzerkeil vorzustoßen in Frankfurt. Und da waren sozusagen die ganzen Truppen massiert und an diesem, es hieß manchmal der gefährlichste Punkt der Welt, an diesem gefährlichsten Punkt der Welt, da waren Zelte aufgebaut und so große Festzelte und so weiter und da wurde eine Feier gemacht. Und da war ich eingeladen als Promi, also als Rektor. Und auf der Fahrt dahin kam ich durch die Dörfer, durch die ich 1996, nachdem ich das erste Buch geschrieben hatte, schon mal gefahren war. Und damals war ganz klar bei jedem Dorf, das ist West, das ist Ost. Mhm. Die unterschieden sich wie sonst was. Die Ostdörfer grau, mit die Straßenränder so erdig und kaum Autos, da standen halt Trabis rum und kaum Geschäfte. Und jetzt war da kein Unterschied mehr zu merken. Es waren die gleichen Verbundsteine da überall drin, es standen die gleichen Autos rum, es gab die gleichen Tankstellen und Supermärkte und Expertwerbung für das Elektrogeschäft. Die waren in gleicher Weise, wie ich finde, scheußlich, aber sie waren eben gleich. Und das ist auch jetzt wieder nach Bad Harzburg fahren. Ich hatte wirklich Schwierigkeiten zu merken, wann ist die Grenze jetzt gewesen. Erst die Scheußlichkeiten der 80er Jahre, diese Architektur der 80er Jahre, die gibt's in der DDR Gott sei Dank nicht. So dass man daran sehen kann, aha. Aber natürlich die jetzigen, die neuen Scheußlichkeiten gibt's in gleicher Weise auf beiden Seiten. Diese Verbundsteine, die überall diese komischen
naja, die westdeutsche Innenstadt
eben. Die westdeutsche Innenstadtkultur oder ja, die westdeutsche romantische, diese wunderbaren Lampen, die da immer so, die kupfernen oder gusseisernen Lampen. Das hat sich unglaublich angeglichen. Und wenn man dann im Einzelnen auch hinguckt, also alle Organisationen, die Parteien sind ja jetzt außer PDS, innerhalb der CDU gibt es ja keinen Ostflügel und einen Westflügel innerhalb der SPD. Innerhalb der Gewerkschaften gibt es auch keine Ost- oder Westflügel. Die Produktion ist auch hoch arbeitsteilig in beiden Bereichen und funktioniert ohne Störung und Bruch auf beiden Seiten. Also es gibt dort, wo wirkliche Arbeit geleistet wird, gibt es keine Unterscheidung nach Ost und West. Auch in meiner Hochschule ist es so, wenn es darum geht, was Arbeit geleistet wird, dann ist es so, wer ist zuverlässig, wer hält seine Versprechungen, wer ist pünktlich, wer liefert gute Arbeit. Und da guckt man nicht mehr hin, ist es nun Ossi oder Wessi. Also so, dass ich meine, dass an der alltäglichen Wirklichkeit, wenn wir miteinander arbeiten und wenn wir miteinander Probleme lösen, da ist das kein Problem mehr. Und dennoch ist es in der gefühlten Vereinigung, sobald man anfängt darüber nachzudenken und so ein bisschen einen Schritt weg macht, dann kommt es auch an der Hochschule wieder rein. Da gibt es dann einen Fachbereich, in dem es nur ganz wenige Wessis gibt und die finden die Wessis blöd. Es gibt einen anderen Fachbereich, wo es praktisch keine Ossis gibt und die sind dann auch untereinander und finden die Ossis blöd. Also und so ist es in der ganzen Republik.
Wie kriegen wir es in den Griff? Zwangsumsiedlung der Erstgeborenen?
Nein, ist auch kein wahnsinniges Problem. Also es ist ja nicht so, ich war ja jetzt auf dieser Weltreise und von dort aus gesehen ist es halt eher lächerlich. Also der Unterschied zwischen Ost und West ist da sozusagen völlig vernachlässigbar. Es ist kein riesiges Problem. Es ist insofern, es kann ein Problem sein, wo dieses sich zweitklassig fühlen dazu führt, dass man zu den Rechten übergeht. Mhm. Also wo es dann eben eine politische Dimension kriegt.
Passiert das gerade oder ist es gerade noch Protest, was wir erleben?
Nein, das ist schon, das ist strukturell, da ist nichts mit Protest. Also das Wahlverhalten ist ja was anderes als die rechten Einstellungen. Wenn Sie die Statistiken bei den Befragungen, wenn Sie die Ergebnisse anschauen, dann haben diejenigen, die sich als Verlierer der Einheit begreifen, die sich nicht als Deutsche, sondern als Thüringer begreifen, die sich als zweitklassig selber begreifen, das sind diejenigen, die in allen Fragen, aus denen man ablesen kann, ob jemand rechtsradikal ist, einen hohen rechtsradikalen Wert haben. Die sagen, die Ausländer sollten untereinander heiraten, die sagen, es gibt sowieso, die wollen, kommen hier nur her, um die Sozialhilfe auszubeuten. Die sagen, Juden sind irgendwie anders und passen nicht zurecht zu uns. Da stimmen die auch hoch zu. Die sagen, so wie die Demokratie praktisch läuft, taugt die nichts. Und. Also da haben sie das Gefühl, benachteiligt zu sein, ausgeschlossen zu sein, als zweitklassig behandelt zu sein, Verlierer der Einheit zu sein. Das ist die Grundlage, auf der rechte Einstellungen entstehen, die dann, je nachdem wie die politische Konstellation ist, sich auch in Wahlverhalten ausdrücken.
Was ist das, was da entsteht? Ist das die Suche nach einem noch Schwächeren?
Das ist eine Art Rache. Also ich fühle mich betrogen durch das ganze System.
Ja, aber es wird sich ja an den Ausländern oder am Fremden gerecht,
ja,
und nicht am System.
Die haben ja auch die Wahrnehmung, also im Thüringen-Monitor, da wird der Anteil der Ausländer auf 25% geschätzt. Wir haben nicht mal 2%. Also das ist eine Ausländerfeindlichkeit ohne Ausländer und ein Antisemitismus ohne Juden. Das sind projektive... Das Fremde, also insbesondere in einer Gesellschaft, in der die Harmonie sehr wichtig ist und man sie immer händchenhaltend, auch in der Beziehung händchenhaltend rumlaufen muss und es eigentlich keine richtigen Konflikte geben darf, da sind diese Fremden, die ganz anderen, die sind geeignet, um denen die Schuld an allem zu geben.
Wie kriegen wir eine Versöhnung hin?
Die Frage ist, brauchen wir eine Versöhnung?
Okay, brauchen wir eine Versöhnung?
Nein, wir brauchen keine Versöhnung. Solange, also diese Sache mit der Politik, dass die in die rechte Ecke weggehen, das kann gefährlich werden. Da muss man was dran arbeiten, aber da muss man dran arbeiten, dass sie sich weniger ausgeschlossen fühlen, dass sie sich weniger betrogen fühlen, dass sie Chancen erkennen, dass sie merken, hoppla, ich kann aufsteigen, ich kann mein Leben in die Hand nehmen und verbessern. Das hängt dann nicht an Ost-West. Ost-West ist da jetzt gegenwärtig unter diesen Bedingungen der Stagnation. Schauen Sie mal, die ganzen jungen Frauen, die qualifizierten guten jungen Frauen hauen ab. Mhm. Und zurückbleiben die unqualifizierten, schlecht qualifizierten Männer. Das ist jetzt übertrieben, aber die jungen Männer, die da zurückbleiben, das sind diejenigen, die halt auch in Westdeutschland irgendwo einen Job finden. Und die hängen dann da in der Kurve und auf dem Dorf. Also die anderen, alle, die sozusagen bessere Ausbildung gehen, ziehen ja auch in der Regel aus dem Dorf weg in die Stadt, dort, wo dann die bessere Schule ist. So dass sie da wirklich sowas wie eine Ansammlung von Verlierern kriegen. Und die reagieren nicht mal so sehr auf diese Ost-West-Kiste, sondern sie reagieren auf ihr Verlierersein. Ansonsten ist diese Differenz, also ich meine, die Bayern sind ja auch immer noch anders und es ist, wir lachen drüber und die lachen über uns und das ist doch eher auch ein Gewinn, dass es solche Unterschiede gibt. Die müssen ja nicht alle gleich sein.
Vielen Dank, Wolf Wagner.
Okay.
I live by the river.
So,